Bevor die Folge startet, noch ein kleiner Disclaimer für euch. Und zwar, wer es bei Instagram vielleicht schon gesehen hatte, diese Folgen sollten eigentlich, ja, ich sag mal, Anfang November rauskommen. Jetzt kommen sie allerdings erst Mitte, Ende Januar raus. Das hatte eben zum Teil, dass es, ja, ich sag mal, eine Zwangspause sein musste für mich. Und wenn hier Angaben gemacht werden, zu wann die Folgen rauskommen sollen, beachtet sie bitte einfach nicht, weil sie stimmen eben nicht, sonst hättet ihr sie ja dann gehört. Aber jetzt sind sie, ich wollte sie nicht ja, unberührt lassen. Dafür finde ich die Filme und die Messages, die dort gegeben werden, zu wichtig. Und ja, ich glaube trotzdem, dass es eine ganz okaye Folge geworden ist. Deswegen nur das mal als kleiner Punkt für euch. Das sage ich auch gleich nochmal bei der zweiten Folge. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit den Nordischen Filmtagen, Teil 1. Und ja, das war's. Viel Spaß.
Ah, Papierschnitt.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Papierschnitt, dem Podcast für Bücher, Filme, Serien oder was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Mike und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dieser weiteren Episode von Papierschnitt über die 67. Filmfestspiele oder besser bekannt als 67. Nordischen Filmtagen in Lübeck. Ja. Wie kam es überhaupt dazu, zu dieser kleinen Sonderfolge, weil an einem Montag kommt sie raus, auch ganz wild, einfach mal so zwischendrin, weil eigentlich sind es ja jetzt immer 2 Wochen in jeder Folge. Und das ist so, dass ich dankenswerterweise die Nordischen Filmtage ja als Pressevertreter ein bisschen begleiten darf. Und das heißt, ich darf ganz viele Filme gucken, ich darf mir da alles genauer ansehen, darf Videos dazu produzieren, darf einen Podcast dazu produzieren. Und genau das mache ich jetzt auch, weil wann hat man die Möglichkeit überhaupt mal dazu, einen Presseausweis zu bekommen? Mega cool. Und dann halt einfach darüber ein bisschen zu erzählen. Und es passt ja auch thematisch super, weil Kino war gerade eh so ein bisschen bei mir im Fokus. Filme, Serien und ja, dann passt natürlich Nordischen Filmtage besonders gut da rein. Und ich werde das so ein bisschen ja, Tag für Tag würde ich jetzt mal sagen, aufnehmen. Heute ist Freitag. Für mich heißt es, es ist der zweite Tag. Ich werde einfach so ein bisschen locker leicht von der Hand erzählen. Ich werde gleich noch dazu kommen, was die Nordischen Filmtage überhaupt sind ein bisschen. Und welche Filme ich mir angeguckt habe und wie ich diese Filme fand. Aber fangen wir erstmal an chronologisch. Für mich fingen die Filmfestspiele damit an. Am Mittwoch, da habe ich zusammen mit einem anderen Team durfte ich eine kleine Reportage, jetzt nur was für Internes, aber eine kleine Reportage drehen. Auch nicht lange, aber das hat sehr viel Spaß gemacht und hat mir nochmal gezeigt, dass ich ganz viel Spaß auch daran habe, Videos/Filme irgendwie zu produzieren, einfach sowas aufzunehmen. Okay, das ist ein guter Shot, den kann man verwenden. So möchte ich irgendwie den Dreh ablaufen lassen. War noch wirklich, ja, ich würde mal sagen, schon die 4, 5, 6 Stunden da irgendwie am Material zusammensuchen, dann der Schnitt danach noch und so weiter. Das hat mega Spaß gemacht. Ja, und das hat mir noch mal ein bisschen gezeigt, dass mir das einfach auch richtig Spaß macht. Und ich, vielleicht hat der ein oder andere es ja auch bei Instagram gesehen. Wenn ihr noch nicht folgt bei Instagram, unbedingt folgen Papierschnitt-Podcast bei Instagram. Da gibt es immer Informationen zu den Folgen, was da so rauskommt. Und da lebe ich mich auch ein bisschen kreativ aus. Ich bin da noch nicht so gefestigt, beziehungsweise ich bin da einfach noch nicht so fest, was ja auch Podcast eigentlich generell betrifft, wie es so ablaufen wird. Und ich probiere mich da auch einfach gerne mal aus mit verschiedensten Medientypen, sagen wir es mal so, verschiedenen Videoideen. Und das macht mir einfach sehr viel Spaß. Und wenn ihr noch nicht folgt, unbedingt reinfolgen. Genau, das war dann der Donnerstag für mich und ich sitze jetzt hier am Freitagabend, das heißt, es wird immer so ein bisschen peu à peu sein, die Endaufnahme, so wie es zumindest geplant wird, Sonntagabend sein, da habe ich nämlich am Sonntag auch nochmal Filme geguckt, aber ich wollte schon mal anfangen, weil ich dachte so, oh, so Eindrücke kann man ja am besten einfangen, wenn man sie direkt erlebt hat und genau, gestern konnte ich dann leider durch den Dreh keinen Film sehen, aber heute konnte ich eigentlich mehrere Filme sehen, weil ich habe mir heute in Summe dann 8 Kurzfilme angesehen. Bevor ich aber dazu komme, welche Filme das waren und wie mir sie gefallen haben, möchte ich euch noch einmal ganz kurz mitnehmen, was die Nordischen Filmtage in Lübeck eigentlich sind. Die 67. Nordischen Filmtage finden vom 5. bis zum 9.11. in Lübeck statt. Und ich möchte einmal nur einen Text vorlesen. Quelle dazu ist einmal die nordischefilmtage.de/unser Profil. Und da schreiben sie, zusammengefasst, die Nordischen Filmtage Lübeck gehören zu den traditionsreichsten Filmfestivals weltweit und sind das einzige Festival auf dem europäischen Festland, das sich ausschließlich mit dem Filmschaffens aus Nord- und Nordosteuropa widmet. Der Schwerpunkt liegt auf Produktionen aus Dänemark, Estland, Färöerinseln, Finnland, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Sápmi, Schweden, sowie auf Koproduktion mit diesen Ländern. In 10 Programmsektionen präsentiert das Festival ein breites Spektrum an Spielfilmen, Serien, Dokumentar-, Animations- und Kurzfilmen sowie immersive Medien. Eine eigene Sektion widmet sich zudem dem Filmschaffenden aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Ja, und ich finde, das merkt man auch der Stadt unfassbar an. Also viele Leute aus Skandinavien, es ist ja auch bald wieder Weihnachtsmarkt hier in Lübeck und da kommen ganz generell einfach viele Leute aus Skandinavien, Dänemark, Schweden, Norwegen, hier nach Lübeck, weil das einfach so eine richtige Touristenattraktion ist und der ist auch wirklich sehr schön. Aber das merkt man jetzt auch generell nochmal hier, dass einfach auch viele Schulklassen unterwegs sind, weil das ist auch immer so ein Thema, wo viele Schulklassen mit eingebunden werden, dass man sagt, okay, es gibt jetzt eben diesen Kulturfilm oder Dokumentation über ein bestimmtes Thema, das gehen wir in der Schule durch. Und man sieht ganz viele Schulklassen, auch aus den nordischen Ländern, die dann hier vertreten sind, diesen Film angucken. Das Schöne ist auch an diesem Filmfestival, oftmals sind auch die Regisseure mit dabei, RegisseurInnen, besser gesagt. Denn dadurch, dass es meistens eher so Independent-Filme sind, also keine großen Produktionen, außer vielleicht so 2-3 größere Filme, sind die immer mit dabei und gehen dann hier immer von Kino zu Kino, von Vorstellung zu Vorstellung und sprechen dann auch nochmal mit den ZuschauerInnen, mit einer ModeratorIn, die dann eben das einmal ein bisschen durch den Film führt. Man kann Fragen stellen, was sehr cool ist. Und generell ist die Atmosphäre einfach sehr schön, weil sehr viele Menschen zusammenkommen, sehr viele unterschiedliche, ich würde sagen, kreative Menschen, weil das ja meistens alles filmschaffende Menschen sind, sagt man so, ne? Ja. Und die haben alle irgendwie ein bisschen Spaß daran, irgendwie Neues zu erleben, sich zu connecten, mit anderen Menschen über Film zu sprechen. Aber auch nicht nur darum, es geht auch ein bisschen generell um das Connecten natürlich. Es hat natürlich immer einen Mehrwert, na klar. Aber es ist ganz schön. Ist wirklich, wirklich einfach nice, so die Atmosphäre mitzubekommen. Die ganze Stadt stellt sich auch ein bisschen darauf ein. Es ist nämlich nicht nur an einem Ort, das jetzt nur in diesem Hauptkino, im Sinister, alles stattfindet, natürlich so die Hauptsachen. Aber tatsächlich ist zum Beispiel auch am Samstag, da bin ich leider nicht dabei, aber Samstagabend gibt es im Theater eine große Verleihung. Da wird dann nämlich auch, werden Preise vergeben, Preise in einem Gesamtwert, also 11 Auszeichnungen werden vergeben, ein Gesamtwert von 67.500 Euro. Und das ist auch eine richtig schöne Veranstaltung. Und dann gibt es aber noch 4 andere Orte, wo ebenfalls Kinofilme laufen. Zu einem kommen wir später nochmal, denn es ist so ein, Planetarium kann man es fast nennen, das Infinity Dome. Und ansonsten gibt es da eben noch kleinere Kinos, wo auch was läuft. Und es ist einfach ganz toll mit anzusehen. Ja, und ich denke, dann lass uns auch mal gerne reinstarten, denn in die ersten Filme. Und dann stelle ich einmal vor, welche Filme ich heute gesehen habe. Wir starten damit, dass ich in dem großen Kino die 5 Kurzfilme geguckt habe, nämlich einmal Unterstrahlen, Die Stimmen des Ingenieurs, dann Ich hätte lieber einen anderen Film gemacht, Links von der Tanne und, es ist französisch, Le Ride de Passage vielleicht, könnte sein. Gucken wir nochmal, ob das so richtig ist. Ich hoffe es. Und wir starten rein mit dem Film Unterstrahlen. Ein Film, der auch nur 9 Minuten geht, ohne Dialog, keiner spricht, keine Hauptperson. Und es geht um die Sonne. Und dieser Film Der Regisseur war auch da und die Tochter, die die Musik für den Film gemacht hat, war auch sehr cool. Die haben noch ein bisschen erzählt, ja, was für die Film ausmacht. Und ich finde, die haben es ganz gut zusammengefasst, weil am Ende geht's um die Sonne natürlich, klar. Und gerade als filmschaffende Person ist die Sonne ja immer wichtig. Also wenn man überlegt, okay, wie steht die Sonne, wie muss ich filmen, dass man vielleicht mit der Sonne filmt, nicht gegen die Sonne, meistens zumindest. Und dass man einfach ein gutes Licht hat, dass die Sonne bringt Licht und Energie und Wärme. Und die fangen das hier ganz gut ein, weil sie meinten, die Sonne ist sowas Schönes, aber auch was so Gefährliches, haben sie, glaube ich, gesagt. Weil natürlich kann die Sonne wunderschön sein. Gerade für uns Menschen ist die Sonne sowas, das ist so, ja, Neuanfang oder beziehungsweise eben gibt uns Wärme, gibt uns Schutz und es ist das Frühlingserwachen und die ersten Sonnenstrahlen, man hat direkt gute Laune, Vitamin D wird ausgeschüttet und gleichermaßen ist aber die Sonne eigentlich auch ziemlich gefährlich für uns, was so, ja, Krankheiten angeht zum Beispiel eben, ich meine, wenn man jetzt, kann sich ja mal gut 5 Stunden in die pralle Sonne legen, wie gut einem das dann geht, wahrscheinlich nicht mehr so gut und deswegen ist es einfach so eine Disbalance zwischen was schön und nicht. Und die haben halt wirklich immer komplett so in die Sonne reingefilmt. Die haben gesagt, so dieses, sie unterscheiden zwischen schwarz und weiß. Die Sonne, die weiß sein kann, die kann schwarz sein. Also einfach so dieses Gegensätzliche eben, dass wir ohne Sonne nicht leben können, aber wir können uns auch nicht 8 Stunden in die Sonne legen und uns geht's ja immer noch gut. Also der Mensch ist abhängig von ihr, aber gleichermaßen muss er auch ein bisschen Respekt vor ihr haben. Hat auch ein bisschen eigentlich was von der, generell von der Erde. Wir sind ja auch von der Erde abhängig und sollten eigentlich Respekt vor ihr haben. Aber das ist ein anderes Thema. Und der Text, der hier ausgegeben wird, liest sich folgendermaßen: Nicht nur im Himmel ist sie präsent, sondern auch in Kunst und Kultur. Sie dient als Symbol und Schmuck. Sie spendet Licht und Wärme. Ist die Quelle von Energie und Leben und wird doch zunehmend auch als Bedrohung erlebt. Sie steht sie doch auch für Hitze, Klimawandel und Hautkrankheiten. Eine poetische Annäherung an das alltägliche und zugleich magische Phänomen der Sonne. Ja, und diese Film-Shorts, die jetzt hier, diese 5 Filme, sind Teil des Filmforums und hatten Überschrift Im Kreislauf der Vergänglichkeit. Und ich finde, das ist ein schöner Opener, wenn man die Sonne da nimmt als ersten Film. Und wie gesagt, ging 9 Minuten, war ein Kurzfilm. Mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, so als kleiner Starter. Es waren schon schöne Bilder mit dabei. Und als nächsten Film haben wir Die Stimme des Ingenieurs. Einfamilienhausidylle in der Provinz. Worte und Sätze werden gesprochen und aufgezeichnet. Vielleicht ein letztes Mal. Der Versuch zu bewahren, was verschwinden wird. Die Frage nach dem, was zwischen dem Gesagten und dem Bezeichneten liegt. Nach dem Selbstbild und dem, was uns ausmacht. Der Widerstand gegen den Verlust der Stimme ist auch eine Liebeserklärung an das Leben, den Eigensinn und das Beharren. Das ist der Text von dem Film. Und den fand ich sehr schön, den Film, muss ich wirklich sagen. Weil es geht darum, dass der Sohn hat das aufgenommen mit seinen Eltern und der Vater ist nämlich an ALS erkrankt. Weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, an diese ALS-Challenge, wo man so kaltes Wasser eben, das ist eine Nervenkrankheit, wo man eben auch nichts gegen tun kann, leider bisher. Und es ist eben so, dass die Muskeln, beziehungsweise eben die Nerven, einfach immer geringer werden und dadurch zum Beispiel jetzt eben auch hier, dass man sich irgendwann nicht mehr so gut bewegen kann und auch die Stimme verliert eben, weil man irgendwann nicht mehr das Gehirn kann da nicht mehr die Kraft aussetzen, damit man richtige Worte aussprechen kann. Und dieser Film zeigt das wirklich sehr schön, weil man sieht diesen Vater, der die Stimme schon so ein bisschen am Verlieren ist, weil er lallt halt sehr viel, er kann nicht mehr die Muskeln so richtig kontrollieren, das heißt, er würde man auf Neudeutsch sagen, nuschelt so ein bisschen und man merkt ihm an, dass es sehr viel Kraft kostet. Dazu ist es auch, dass er auch nicht mehr so richtig, also er kann auch gehen und alles, aber man wirkt auch einfach, es wirkt schwerer, es wirkt alles ein bisschen langsamer, es wirkt alles eingefallener und Der Film ist aus 2024, 2019 kam die Diagnose, die hat der Sohn dann auch so ein bisschen begleitet und der Sohn war auch da, der den Film gemacht hat. Leider ist der Vater Ende 2023 verstorben, aber der Sohn war jetzt auch da und hat nochmal erzählt, wie das so für ihn war, warum er diesen Film überhaupt gedreht hat. Und das war auch sehr interessant, denn er hat erzählt, er wollte was festhalten und er wollte auch nicht nur, weil es eben eine unheilbare Krankheit ist, wollte er nicht nur die schlechten Seiten davon zeigen, sondern dass halt das ALS eben qua seines Krankheitsstandes einfach eine Dramaturgie innehat, die negativ ist. Und er wollte aber auch ein bisschen mit seinem Film zeigen, trotz Negativität kann man was erreichen, denn er hat so dargestellt erstmal, dass der Vater unfassbar viel Aufwand betreibt, damit er das hinauszögern kann. Also der hat so Sprachtraining genommen, er hat viel Sport gemacht, er hat versucht, seine Muskeln und seine Nerven, sein Gehirn, seinen ganzen Körper fit zu halten, damit er umso länger eben am ganz normalen Leben teilhaben darf. Das fand ich schon sehr berührend. Und die zweite Sache war, dass die ein Programm entwickelt haben, zusammen mit einem Informatiker und auch mit einem Arzt zusammen, er konnte was eintippen und hat seine Stimme aufgenommen. Das heißt, es ist nicht, wie man es normal kennt, vielleicht von der KI oder AI, dass du einfach was eingibst und liest das eben vor, das Wort Hund zum Beispiel, sondern er hat das selber eingesprochen. Und wenn er was eingetippt hat, keine Ahnung, da waren dann immer so Worte beigefügt zur Atmosphäre oder eben also, na, auch ganz Wörter, die man gar nicht so oft verwendet, dann hat der Computer das abgespielt. Und das war so ein Prozess, Anfang des Filmes war immer noch seine eigene Stimme zu hören, klar oder ein bisschen klarer eben. Und das Wort eben über den Film, gegen ungefähr so 20 Minuten der Film, wurde es immer weniger und am Ende war dann diese Computerstimme zu hören. Natürlich ist es ein Unterschied zu hören, aber es war trotzdem für ihn und für den Vater war es auch unfassbar wichtig. Einerseits eben, weil er Ingenieur früher war und einfach auch Spaß an Technik hatte und eben auch, dass er seine eigene Stimme nicht verliert, sondern er hat sie eben gespeichert auf diesem PC und kann sie abrufen. Und das war sehr berührend mitzuleben, wie der Vater das dann so gemacht hat. Und dass auch seine Ehefrau auch total begeistert davon war und sich auch darüber gefreut hat und die ihn auch immer unterstützt hat. Also das war ein sehr berührender Film. Kann ich sehr empfehlen. Kann man sich wirklich mal anschauen. Schöne Bilder auch dabei. Ja, das fand ich schön. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Film. Ich hätte lieber einen anderen Film gemacht. Und da gibt es eine Triggerwarnung zu, denn es geht da um Missbrauch, es geht da um Depression, es geht da um Suizid. Also wenn das nichts für euch ist, bitte skippt das. Ich packe in die Shownotes auf jeden Fall rein. Pack auch nochmal Triggerwarnung rein, beziehungsweise eben gibt da auch die Minutenanzahl, wann es weitergeht. Aber das ist auf jeden Fall ein leichtes Thema. Aber darum geht es jetzt gleich. Im Voice-Over erzählt Suse Itzel vom sexuellen Missbrauch, den sie als Kind und Jugendlicher leiden musste. Und von Folgen, die diese Erlebnisse für ihr Leben und ihre Arbeit als Filmmacherin haben. Experimentelle und fragmentarische Bilder verbinden sich mit Projektionen des Vergangenen im Heute. Erinnerungen werden zu Skulpturen und das Gewesene wird neu reflektiert. Und liebe Leute, ich muss euch wirklich sagen, das war teilweise schlimm mit anzusehen. Also es wurde natürlich nichts Explizites gezeigt. Es wurden, wie man sich so vorstellen kann, es wurden Orte gezeigt, an denen sie war. Sie ist 1980 geboren, die Eltern sind 1944, 1945 geboren und eben hat sie auch von dem Vater sexuellen Missbrauch erfahren. Von der Mutter würde ich eher sagen, ich weiß nicht, ob körperlichen Missbrauch, aber auf jeden Fall psychischen Missbrauch erfahren. Sie ist 1980 geboren, müsste ungefähr 1980, 1984, glaube ich, irgendwas hat sie gesagt, von ungefähr 40 Jahren, dass die Eltern waren. Und das läutet so ein bisschen ein damit, dass man Orte sieht, an denen sie war, ich glaube so kinderzimmermäßig sieht man sieht, ich glaube dann auch später therapeutischen Anstalten, wo sie war. Und das alles wird mit einem Projektor nochmal so an die Wände und an die ganzen Räumlichkeiten projiziert. Bilder von ihr aus der Kindheit, Bilder von ja irgendwelchen Orten, an denen sie war. Allerdings wird es dann auch schon damit weitererzählt, dass, also muss es wirklich so sagen, sie hat aus allen Bildern sich und ihre Eltern rausgeschnitten. Und die Bilder sieht man dann. Das alle, also sie sind einfach nur schwarz. Diese Personen, die da waren, gibt's nicht mehr. Ist einfach nur schwarz hinterlegt. Und das hat schon sehr viel Gänsehaut bereitet. Und sie halt erzählt die ganze Zeit im Voice-Over, wie sie es wahrgenommen hat. Und das einfach so zu hören oder auch dann die Bilder dazu zu sehen, wie sie erzählt irgendwie, oh, sie weiß nicht, wenn es damals nicht passiert wäre, ob sie jetzt heute genauso traurig wäre. Und sie erzählt das so ehrlich, so nüchtern, kann man fast sagen, wie sie erzählt, ich wollte es mir lange nicht einreden, dass ich einen Missbrauchvorfall hatte in der Familie und mir geht's doch gut. Und mein Vater hat mir doch immer gesagt, er liebt mich. Und meine Mutter hat nur gesagt am Anfang, wir haben uns immer ein Kind gewünscht, aber nicht dich. Und das war, ich muss wirklich sagen, das war teilweise echt schrecklich mit anzusehen. Der Film super gemacht. Die Suse Itzel war in Duisburg, deswegen konnte sie jetzt nicht hier in Lübeck sein. Aber das war wirklich, wirklich schrecklich mit anzuhören, weil sie ist dann auch irgendwann, also sie ist mit 19 ausgezogen dann von zu Hause. Da hat, das hat dann eine Freundin, glaube ich, von ihr hat es mitbekommen, was damals passiert ist. Und dann ist sie erstmal dahin abgehauen. Und bis sie eine eigene Bleibe hatte. Der Vater hat sich leider zu Tode gesoffen. Die Mutter ist an Krebs verstorben. Und dann hört man da später auch noch so Therapieeinblicke, wo sie dann immer erzählen muss von einem Missbrauch. Und jede Woche musste sie das erzählen. Damit, so wird es zumindest erzählt, dass immer, wenn man sagt, dass es nicht mehr im Jetzt ist, weil sie, natürlich hast du davon einfach Schäden, die du mitnimmst in dein ganzes Leben. Bis du ja erstmal selber realisierst, aus Selbstschutz sagst du ja immer, ach, das war doch schon alles nicht so schlimm und ich hatte doch irgendwie trotzdem eine gute Kindheit und so. Und irgendwann bröckelt das alles und dann musst du es verarbeiten und dann wird dabei geholfen, dass es halt in vergangen ist, dass es jetzt nicht mehr so ist, dass jetzt nicht mehr irgendwas passiert. Aber sie spricht da auch von ganz viel Selbsthass, Selbstzerstörung, dass sie sich einfach nicht mag, nicht selber nicht mag, dass sie, ne, alles, was da sich mit nachträgt, das war wirklich schlimm mit anzusehen manchmal. Also der Film ging 23 Minuten und da musste man wirklich durchatmen, kurz. Zwischendurch auch, weil sie dann von diesen Missbrauchsszenen eben erzählt, ist nicht im Detail, aber eben wie sie es erzählt, weil es eben auch ihre Stimme ist und sie eben aus der Ich-Perspektive erzählt und sie eben auch immer sagt, ich hätte lieber einen anderen Film gemacht, aber es musste dieser sein, um das zu verarbeiten. Und das war, boah, nee, das fand ich schön. Wirklich, wirklich nicht schön. Aber trotzdem unfassbare Bilder. Auch wirklich mit diesen Bildern, die ausgeschnitten sind, mit den Projektoren. Also wirklich ein starker Film, der aber auch ganz, ganz viel Bitterkeit in sich hat. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal sehen möchte. Aber ja. So ist es. So ist es leider gewesen. Trotzdem ein guter Film. Wer es sich angucken möchte, soll das gern tun. Ja, genau. Dann kommen noch zwei weitere Filme und ich merke gerade schon, um jetzt hier, irgendwann muss man leider einen Cut machen, aber wenn wir einen Cut zu machen, ich merke gerade schon, das wird doch keine kurze Folge, glaube ich. Also wir haben jetzt noch zwei Kurzfilme, dann noch drei andere Kurzfilme, die woanders stattgefunden haben und wir sind ja erst am Freitag, da kommen wir noch zwei Tage. Also es wird dann wahrscheinlich doch eine ganz normale Podcast-Papierschnittfolge, aber ist ja auch schön, warum nicht? Ist auch schön für mich. Ich mag das, wenn man nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen kann, wie Sachen, die man erlebt hat. Und wer es sich anhören möchte, freut mich. Und ist vielleicht nächstes Jahr dann auch bei neuen Filmtagen mit dabei. Das wäre natürlich nicht schlecht. Weil da kann man wirklich schöne, kulturelle, wichtige Filme sich angucken. Muss man wirklich sagen. Links von der Tanne. Ein Bauernhof bei Glücksburg. Die Rückkehr zu einem Moment mit Willi in seinem Garten. Die Suche nach einem Baum, der hier einmal gestanden hat. Erinnerung an Vergangenes. Ein Nachhall des Übriggebliebenen. Tonmaterial und 16mm Bilder bohren sich ein Loch in die Zeit und geben den Blick frei auf die Schönheit des unaufgeregt Alltäglichen. Ja, der Film links von der Tanne. Man sieht Willi, wie er leider mit Demenz zu tun hat. Und er sitzt oft in seinem Garten, man sieht ihn beim Essen und er redet mit den filmmachenden Menschen. Und er erzählt dann eben auch solche Sachen. Ja, links von der Tanne, da müsste ein Kirschbaum sein. Doch, doch, der ist da, der ist ein Kirschbaum. Und dann gehen die da hin und finden den einfach nicht. Aber doch, der ist da, links von der Tanne, das weiß ich noch. Aber er ist nicht da. Sie finden einen Apfelbaum, sie finden ganz viel Gestrüpp. Sie finden einen Dschungel an Bäumen, an Blättern. Er sitzt auf seinem Hof mit ganz vielen Hühnern, mit Katzen. Aber da ist kein Kirschbaum. Und die Regisseurin war auch da. Das war cool. Die Produzentin an Caroline Renninger. Und hat ein bisschen erzählt, wie die da eben darauf kam. Es ist auch nur ein Ausschnitt von einem ganzen Film, ging jetzt 13 Minuten, dieser kurze Ausschnitt von dem Film. Der hat es nämlich, glaube ich, nicht in den Film geschafft, soweit ich das verstanden habe. Und sie wollte eben auch das zeigen, dieser Zwiespalt zwischen Demenz, wo es anfängt. Und Willi erzählt dann auch so ein bisschen, ja, hätte man früher sich ein bisschen mehr bewegt und hätte er mal, aber damals hat man es eben nicht so gesehen. Und jetzt sitzt er eben auch im Rollstuhl zum Teil mit einem Gehwagen oder eben draußen. Und genau, ist mit einer alten Kamera aufgenommen. Es sind alles alte Bewegtbilder, die man sieht. Und der hat mir auch gut gefallen. Von den Bildern her einfach schön. Aber jetzt nicht so stark wie die anderen. Aber der war auch natürlich, hat auch natürlich eine tiefere Message. Und ja, war einfach auch berührend zu sehen, wie er dann eben immer dachte, da ist ein Kirschbaum. Aber ich glaube, viel mehr lässt sich darüber auch gar nicht erzählen, über diesen Film. Deswegen lasst uns doch gerne zum letzten Film im großen Hause kommen. Denn es geht hier um L'Hérité de Passage, glaube ich. Ja, und da muss ich sagen, der Film hat mich leider gar nicht gecatcht. Leider gar nicht. Das war auch nur ein Stummfilm, wie man so schön sagt, ohne Dialog, mit schöner Musik hinterlegt. Der ging 14 Minuten. Der Florian Fischer, der Regie geführt hat, war auch da, hat am Ende nochmal erzählt, worum es da auch nochmal genau geht. Ich lese mal den Text vor und vielleicht können wir dann gemeinsam einmal rausfinden, worum es da gegangen ist. Mein Gott, Sprachfindung hier. Also, Licht fällt durch kleine Löcher. Das Bild ist erst unscharf, dann klarer. Die Baumrinde öffnet sich. Der Blick auf eine verfallene Landschaft aus toten Fichten, eine niedergegangene Monokultur, fossile Funde, versteinerte Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit, eine leuchtende Gestalt und mystische Rituale, eingefangen im körnigen Filmbild, ein stetiger Fluss von Werden und Vergehen. Ja, und die haben das im Harz gedreht und im Harz waren die ganz erstaunt darüber, dass da so viele Bäume kaputt sind und dass der Harz so ein bisschen ausstirbt oder die Bäume da aussterben. Denn es gibt eine ganz, ganz große Fläche von kaputten Bäumen und der Borkenkäfer hat sich dort nämlich niedergelassen und frisst sich immer in diese Bäume rein und dann sieht man eben auch diese ganzen Löcher. Und das haben die so ein bisschen gefilmt quasi aus der Perspektive des Borkenkäfers, der so aus dem Baum hier rausguckt mit ganz vielen Löchern. Und es war ein Stummfilm und die Bilder waren cool, aber das war mir alles irgendwie ein bisschen zu langsam. Also die haben ganz lange irgendwie, ich glaube so eine Minute, anderthalb Minuten diesen Wald gefilmt, dann wieder 2 Minuten, und da ging nur 14 Minuten der Film, 2 Minuten aus dieser Perspektive des Borkenkäfers, so aus diesem schwarzen, dunklen mit den Löchern. Und ist ein wichtiges Thema, also es ging da generell halt eben auch so um Klimaschutz eben oder Bäumeschutz. Aber ich muss sagen, es hat mich leider gar nicht gecatcht. Es war am Ende noch mal ein bisschen spannend. Da ging es dann ein bisschen, ja, wurde im Dunkeln gefilmt mit einer, ich sag mal, Lichtgestalt, die dann so ein bisschen rumgetanzt hat. Und das war schon cool anzusehen. Aber ansonsten war der jetzt nichts für mich. Das heißt natürlich nichts. Aber ja, das kann man sich angucken. Ich mach's nicht nochmal. Ja, ich glaube fast mehr. Ja, war ja ein kurzer Film, eben 14 Minuten nur. Der Regisseur war ganz nett. Das kann ich zumindest jetzt sagen. Aber der Film an sich war jetzt leider nichts für mich. Yes. Dann bin ich davon weggesteppt, dann war es auch schon dunkel draußen und dann bin ich nämlich zum Infinity Dome gekommen und da erzähle ich jetzt gleich ein bisschen drüber und dann auch die Sachen, die ich da gesehen habe. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem Freitag durch, gut halbe Stunde jetzt auch schon wieder, aber dann sind wir durch und dann kommt noch Samstag und Sonntag, da gibt es ein Update und dann machen wir weiter. Cool, freut mich. Der Infinity Dome ist eigentlich, kann man sagen, ein kleiner mobiles Planetarium, denn es ist halt eben 360 Grad Immersion und an der Decke und überall und links und rechts, vorne, hinten ist die Leinwand und darauf wird der Film projiziert. Und die meisten Filme sind eben daran angepasst, dass sie genau das wiedergeben, dass sie an allen möglichen Ecken und Enden, wie man so schön sagt, eben Bilder haben und es ist natürlich auch ausgestattet mit Surround Sound, 24 Boxen um einen herum. Ich schätze mal so ungefähr passen da so, lass mich jetzt nicht lügen, 30, 40, 50 Leute ungefähr, 40, 50 Leute würde ich eher schätzen, hinein und das steht eben auf so einem Marktplatz. Sieht auch ganz schön aus von außen, ist ganz toll beleuchtet und da habe ich dann auch noch drei Kurzfilme gesehen. Heute Abend ist auch noch eine Liveband, die da spielt. Okay, mir auch ganz gut vorstellen, eben so der Sound dafür. Aber ich habe mir drei Filme angesehen. Ging auch nicht so lange. Ich glaube, so 40 Minuten gingen die drei Filme in Summe. Waren eben auch wieder Kurzfilme. Und ich habe mir angesehen Dancing with Dead Animals. Und da war auch der Regisseur mit dabei. Und das war wild. Also ich werde nicht so viel zu den Filmen, glaube ich, sagen, weil die waren einfach wild, die ganzen Filme. War auch wieder ohne Dialogfilm, ein Stummfilm. Und es wurde so, ich würde es fast sagen, so papierartig wurde gezeigt eben, wie ein Planet aussehen kann, wie er sich das Paradies vorstellt, wo alle toten Tiere sind. Denn er schreibt, Martin Isaac, der Herr, war erschrocken über die Vielzahl toter Tiere in seiner unmittelbaren Umgebung. Massen veränderter Fruchtfliegen, erlegte Mäuse, die seine Katze nach Hause brachte. Über ein halbes Jahr hinweg dokumentierte er die toten Tiere und scannte ihre teils verwesten Körper in 3D. In einer 360-Grad-Kuppelprojektion erweckte sie zu ihrem Leben. Seltsam, verstörend und schön zugleich. Ja, genau. Also er hat quasi einfach tote Tiere gesammelt, eingescannt. Wild. Wild. Und hat sie dann wieder zum Leben erbracht. Und ja, das hat man gesehen. Also man hat halt eben Tiere gesehen, die tot waren und hat sie wieder zum Leben erweckt, indem er sie dann Sachen machen lassen hat. So, die sind dann über die Leinwand geflogen und waren wieder frei und in ihrem Paradies und unterlegt mit Musik. Und dann hat man so Blätter gesehen, die so herbstlich eben so runtergerieselt sind. War cooler Stil, aber hat mich jetzt auch nicht ganz so krass abgeholt. Ich finde die Idee dann einfach crazy, so, dass er das gemacht hat. Und man hat eben auch zum Beispiel so einen Fuchs gesehen, der war halt ein bisschen ramponiert leider, vielleicht angefahren oder so, aber auch den hat er eingescannt. Ich finde das Einscannen wirklich komisch. Also, er hat einfach im 3D-Drucker, also einfach eingescannt. Naja, gut, also er wird schon wissen, was er da gemacht hat. Er ist ja ein Künstler, kreative Menschen sind immer ein bisschen komisch. Von daher, er durfte es bestimmt, sag ich jetzt mal, durfte er mit Sicherheit. Dann der zweite Film war auch wieder ein Stummfilm, natürlich, ging 8 Minuten, Dancing with Dead Animals ging 11 Minuten und der Film heißt Paralleluniversum auf Deutsch, ja, oder Paralleluniverse. Und der Film beschreibt sich wie folgt. Der Full Dome Kurzfilm nimmt das Publikum mit auf ein Abenteuer. Nach der Landung auf einem mysteriösen Planeten führt die Reise durch bunte Korallenwelten unter Wasser und zu bizarren fliegenden Objekten in hellen Landschaften. Inspiriert von der aktuellen Flut irreführender Meldungen entfaltet der Film Bildwelten, die Verschwörungstheorien und Science-Fiction miteinander verschränken. Ja, und die Regisseurin war auch dabei, nämlich die Suvi, die hat das, auf Englisch haben das alles geredet, aber die hat eben erzählt, dass sie eine neue Welt erschaffen wollte in 3D, wie es denn hätte sein können, wie die Welt hätte aussehen können. Vielleicht gibt es auch so einen Planeten, man weiß es ja nicht, aber so die erste Welt, wie es aussehen hätte können. Und das ist halt auch crazy. Also ich dachte mir auch manchmal wirklich, oh, was habt ihr denn geraucht währenddessen? Es waren schöne Bilder, es war wirklich schön. Alle, das ganze Publikum war auch immer so, oh und ah. Und da waren natürlich auch Kinder mit dabei, die auch immer so ein bisschen, oh, wie schön das hier ist. Also total schöne Bilder, aber auch wirklich abstrakt. Also wirklich als, also ich muss es, glaube ich, wirklich so sagen irgendwie, dass man sagt ja oft irgendwie so, Pilze können einen ein schönes Zuhause bringen. Können. Bitte nehmt keine Drogen, Kinder. Aber ich glaube, so stelle ich mir das vor, wenn man auf dem Trip ist. Also wirklich, weil das waren bunte Farben, alles grell, alles leuchtet. Man fliegt da irgendwie durch so einen Zauberwald mit allen abstrakten Formen. Dann war da so eine Gottheit irgendwie, die durch so einen DNA-Strang irgendwie was gesagt hat. Man sieht das alles so von oben, von unten. Und das war wild. Also auch ganz, ganz wilde Bilder wieder. Und ja, war natürlich cool der Effekt eben, so 360 Grad, dass man wieder alles gesehen konnte. Aber das waren eigentlich so die ganzen Filme. Muss man sagen, das waren so die ganzen Filme. Die waren alle irgendwie so ein bisschen wild und auf sehr viel Farben und bedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das halt immer so ist, wenn man 360 Grad Filme, immersive Filme dreht, und dass man immer sagt, okay, wir machen eher auf das Bild, wie es aussehen soll. Aber ja, so war der zweite Film. Und der letzte Film, den wir noch haben, ist The Rhythm of the Ocean. Und da geht es um Folgendes. Inspiriert von den Zyklen der Gezeiten, Wellen und Strömungen, führt das Stück in eine abstrakte, sich ständig verändernde Meereslandschaft. Die durch generative Echtzeitsysteme erzeugten Bilder stehen im Dialog mit der räumlichen Klangkomposition von Susanne Ciani, einer Pionierin der elektronischen Musik. So entsteht eine meditative Erkundung des Ozeans als Metapher und als lebendiges Ökosystem. Ja, hier liest man auch wieder raus. Viele, viele Bilder, viele bunte Bilder, viel mit der Musik gespielt. Es wird der Ozean quasi dargestellt. Und ja, man sollte auch eigentlich wieder so ein bisschen mehr hören, mehr die Bilder sich angucken und sagen, oh, wie schön das ist. Die gehen ja auch nur 10 Minuten in der Film, deswegen kann man es verstehen. Stummfilm, Dialog, nur Musik. Und am Ende gibt es auch mal eine wichtige Message eben, dass Mikroplastik oder generell Plastik ja einfach im Ozean ist. Fand ich sehr interessant, denn es wurde gesagt, dass zurzeit Inseln von Müll und von Plastik im Meer herumschwimmt, die zusammengezählt, ich glaube, es gab 4 oder 5, lass mich jetzt nicht lügen, aber zusammengezählt eine Fläche von Australien haben. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also, eine Müllfläche wie Australien, das ist crazy. Crazy. Wenn man alles zusammenrechnet. Also, da stand Australia. Ich war erst so ein bisschen so Austria, ob es jetzt vielleicht nur Österreich ist, aber nee, da stand Australien. Also, gerne mal fact-checken. Aber da stand wirklich Australien. Das fand ich sehr groß. Und soll eben noch ein wichtiger Hinweis sein, okay, wir haben hier ein Müllproblem, ein Plastikproblem. Auch Mikroplastik war noch mal kurz Ansage, dass es einfach schlecht ist. Obvious, kennt man ja. Aber ja, schöne Bilder, eine schöne Message noch am Ende. Und das war es dann auch mit diesen Filmen. Das waren die 3 Kurzfilme im Infinity Dome. Und das war auch schon der Freitag. Also, es wird doch eine ganz schön lange Folge, merke ich gerade. Ich dachte irgendwie, das wird irgendwie nicht so viel, dass ich darüber erzähle, über die ganzen kleinen Filme. Aber irgendwie gab es dann doch noch mal was zu erzählen oder eben vorzustellen. Und es wird ja auch nicht weniger. Also, morgen früh gucke ich mir Mr. Nobody Against Putin an. Hat mich irgendwie angesprochen. Es geht darum, grob gefasst, um einen, ja, Spion, kann man fast sagen, der so gegen Putin eben versucht zu ermitteln, sagen wir es mal so. Mehr weiß ich auch noch nicht. Aber fand ich sehr interessant. Und dann gucke ich mir aber morgen auch noch weitere Kurzfilme an im anderen Kino. Und da gucken, wie viel das dann wieder wird. Also vielleicht wird es doch eine richtig lange Folge. Aber ey, es ist schön für mich, nochmal alles Revue passieren zu lassen. Sonst vergisst man es ja auch schnell. Wie gesagt, vielleicht gibt es jemanden, der auch dieses Jahr schon bei den Nordischen Filmtagen ist von euch und auch die Filme gesehen hat. Wenn ja, gerne reinschreiben, auch sagen, welche Filme ich verpasst habe, welche ich vielleicht noch unbedingt gucken muss. Aber dann machen wir doch hier für Freitag den Sack zuschnüren und dann, ja, hier kommt nur ein kleiner Cut, für mich ist dann schon wieder ein Tag vergangen, aber für euch kommt dann nur ein kleiner Cut und wir sind im Samstag, ja, mache ich jetzt irgendwas, sage ich irgendwie so Tschüss, nee, macht man ja nicht mitten in der Folge Tschüss sagen, komisch, oder, ich könnte so ein bisschen, ich habe überlegt, ob ich irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie so Übergänge mache mit irgendwie so, und nun Tag 2, aber wahrscheinlich mache ich das doch nicht, nein. Ich übergebe einfach an Zukunfts-Mike, der macht das schon gut. Und viel Spaß weiter mit der Folge. Vielen Dank für die Überleitung. Für mich ist Tag 3 vorbeigegangen, relativ früh sogar schon. So gegen 15 Uhr war mein Tag vorbei. Und nun sitze ich hier Samstagabend für mich und möchte euch berichten, was ich denn heute so erlebt habe bei den 67. Nordischen Filmtagen. Ja, für mich fing der Tag an, dass ich um 9.45 Uhr im Sinister sein durfte und dort durfte ich mir Mr. Nobody Against Putin ansehen. Ein Dokumentarfilm, der 90 Minuten geht. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass es ein Spion ist, der quasi ein bisschen aufdeckt, was da so los ist seit der Invasion von Russland in die Ukraine. Stimmt nicht ganz, denn es geht um einen Lehrer. Und um das einmal kurz darzustellen, worum es darin geht, möchte ich euch einmal den Text vorlesen, was das Programmheft uns so zu bieten hat. Mr. Nobody Against Putin. Pascha hat sein ganzes Leben in der kleinen Industriestadt Karabasch am Ostrand des südlichen Urals verbracht. Jetzt arbeitet er als Lehrer, Videochronist und Veranstaltungskoordinator an seiner ehemaligen Schule und genießt großes Vertrauen bei den SchülerInnen. Sein Büro ist für sie ein Ort zum Durchatmen, Reden und unbeschwerten Zusammensein. Nach Russlands Vollinvasion der Ukraine ändern sich Paschas Aufgaben. Die Kinder lernen jetzt wieder von den glorreichen Siegen der Sowjetunion und müssen militärische Paraden abhalten. Wagner-Söldner besuchen die Schule und präsentieren ihre Waffen. Anfangs reagiert Pascha mit kleinen subversiven Aktionen auf den Propagandazwang, doch mit Voranschreiten des Krieges wird die Situation zunehmend beklemmt. Fast alle Kinder haben Brüder oder Väter an der Front, um deren Leben sie bangen und ehemalige Schüler werden eingezogen. Pascha beginnt seine Kamera zur Dokumentation dieser Entwicklung zu nutzen. Seine Bilder liefern eindringliche Innenansichten eines Landes im Kriegsmodus. Ja, hört sich spannend an und auch sehr gefährlich, was der junge Mann da macht. Und das ist es auch. Es ist ein Dokumentarfilm, wie schon gesagt. Ein sehr guter Film, der Regie geführt hat. Ich meine, es war David Borenstein, meine ich. Der war da. Und Pascha, ja, ist wirklich eigentlich nur ein ganz normaler Mann, der in Karabasch eben lebt, das soll übrigens die gefährlichste, also schmutzigste Stadt oder so ähnlich sein, weil da so Gase hochkommen und das halt eben ganz, ganz gefährlich sein soll für den menschlichen Körper. Das soll wohl so gesagt worden sein, aber fängt eben damit an, dass es so alle sagen, die Medien sagen das, aber eigentlich liebt er seine kleine Stadt. Da kennt jeder jeden und er ist auch da, wo er jetzt Lehrer ist an der Schule, ist ja auch selbst zur Schule gegangen und hat wirklich so einen Safe Space für sich aufgebaut, weil er hatte immer nicht so viele Freunde und als er dann wieder in die Schule kam, wurden die Schüler eben, die SchülerInnen seine Freunde und deswegen liebt er es auch da so, dass er auch, er hat dann so eine demokratische Flagge eben bei sich im Büro hängen, was so ein bisschen eben auch schon, ja, Anti-Regime ist, was ja eigentlich nicht so gut ist in Russland. Also er ist sehr, sagen wir es mal, neudenkend zu dem alten Regime in Russland. Und er filmt da alles so ein bisschen, wie auch hier Videochronist eben, filmt da die ganzen Veranstaltungen, die da in den Schulen sind und sowas eben. Und dann kommt eben der Tag, wo Russland die Ukraine angreift, invasiert. Und am Anfang war es natürlich auch da schon, okay, was ist denn jetzt? Wie wird das aussehen? gerade da war es aber noch so ein bisschen, weil es nicht frontnah war, eben da die Stadt, dass es so weit weg ist, so, ja, das ist jetzt okay, wir sind zwar das Land, aber okay, das ist erstmal nicht so relevant. Aber man hat es ja auch in den Medien auch hier mitbekommen in Europa, dass immer mehr gemacht wurde, immer mehr Gesetze erlassen wurden, immer mehr Mobilmachung, immer mehr Leute wurden eingezogen und das, so wie diese Geheimoperation ja benannt wurde, wurde ja immer gesagt, in 3 Tagen ist das Ding durch, dauert ja schon Ewigkeiten an. Und es ist unfassbar spannend und schockierend zugleich zu sehen, wie das da alles aufgenommen wurde, beziehungsweise wie es verarbeitet wurde, weil es wurde dann auch relativ schnell gesagt, okay, wir sind jetzt im Kriegszustand, das ganze Land und selbst diese kleine Schule da in Karabasch muss jetzt anfangen, die Hymne zu singen. Wir werden hier, man muss es leider wirklich so sagen, wie in der Nazi-Zeit, werden da die Parolen durch das Mikrofon tönen lassen und die Schüler müssen stramm stehen, die müssen marschieren, die müssen die Flagge hissen, die müssen Folge zu leisten haben, die müssen auf ihr Vaterland stolz sein. Der Unterricht wird komplett anders dargestellt. Er muss das filmen, wie die Lehrer einen Text vorgesetzt bekommen und sagen, der Krieg ist wichtig, weil die Entnazifizierung und Ukraine ist böse und wir sind Russland, wir bringen das Gute zu euch. Und das war schon erschreckend anzusehen. Man denkt immer so ein bisschen, ja, das sind dann die großen Sachen und die großen, nein, auch selbst die kleinsten Dörfer müssen da mitziehen und ihr Vaterland stolz sein. Und wenn nicht, dann gibt's Konsequenzen. Und das ist ganz, ganz schrecklich, auch so für Kinder eben. Die werden da instrumentalisiert. Gott, habe ich es richtig gesagt? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das hatte einfach sehr gut angefangen. Er war dann die ganze Zeit nämlich auch so ein bisschen im Zwiespalt mit sich, wie viel er denn machen kann. Er dachte erstmal, okay, ich mache erstmal mit, damit ich nicht auffalle so ein bisschen. Aber er hat immer schon versucht, so kleinere Anti-Bewegungen ins Rollen zu bringen, mit Schülern gesprochen, mit, keine Ahnung, irgendwie hat dann später zum Beispiel noch die russische Hymne gegen die USA-Hymne ausgetauscht und Lady Gaga gesungen. Er hat dieses Z-Symbol, was es da ja gibt, überklebt und so. Also hat er schon ein bisschen was gemacht in der Schule und das wusste man auch. Und deswegen war das auch eine Spaltung, weil es gibt halt eben auch Menschen, die sehen das genau richtig, dass da der Krieg geführt wird. Aber es gibt eben auch die Menschen, auch in Russland, die sagen, das geht gar nicht. Und da ist so eine Spaltung dann. Und Leute haben natürlich auch Angst, weil das Regime eben nicht so nett ist, wenn man gegen das Regime ist. Und das muss er auch aushalten. Auf einmal hat er dann viel weniger Freunde. Und es ist dann auch so, dass er das Ganze begleitet und auch immer so aus dem Off herausspricht, was er daran einfach nicht gut findet. Aber er muss es ein bisschen machen, weil eben sein Schein wahren. Aber er das ganze Material sammelt er und dann irgendwann fängt er an, dass man auf einen Post reagiert und dann schreibt ihn einer aus aus Europa an, der Regie geführt hat und ob die zusammenarbeiten wollen irgendwie und dann sagt er, jo, mach ich und dann ist es ganz spät noch ganz dramatisch, dass er eben das Material eben mit nach Europa bringt und er ist dann auch aus Russland geflohen und er ist auch bis heute nicht, ich glaube er ist Mitte 24 aus Russland geflohen, es hat noch geklappt und auch bis heute nicht wiedergekommen. Er hat es natürlich auch nicht angekündigt, dass er jetzt geht. Hat alles dagelassen, hat dann hier ja Schutz bekommen in Europa. Und das war ganz beeindruckend zu sehen, diese Doku. Die kann ich wirklich jedem sehr ans Herz legen. Mr. Nobody against Putin, der so im stillen, heimlichen gegen das Regime ist und einfach aufpassen muss, dass er nicht irgendwie gefasst wird. Und eben diese Kinder zu sehen, was auch ganz, ganz dramatisch war, ehemalige Schüler von ihm, mit dem er immer noch gut befreundet war, kann man sagen, die haben dann so eine Abschiedsfeier gegeben, weil eben Leute also junge Männer, eingezogen wurden. Und da sind natürlich auch ganz viele von gestorben. Und auch die Geschwister zu sehen, die kleinen jüngeren Geschwister eben, die sagen, ey, mein Bruder ist jetzt an der Front, wir wissen nicht, ob er wiederkommt. Und das war schon sehr, sehr bewegend, sehr berührend, ein sehr, sehr mutiger Mann, der das nochmal alles deutlich gezeigt hat, wie es da so abläuft. Und das ist, das ist schon bewegend und absolut wichtige Sache und großen Respekt vor Pascha, der, wie gesagt, immer noch nicht wieder zurück ist. Und wer weiß, auch vielleicht nie wieder zurückkehren kann in sein Heimatland, beziehungsweise eben in seine Heimatstadt. Deswegen kann ich sehr empfehlen den Film Mr. Nobody Against Putin. Sollte man sich angucken. Ist wirklich gut gemacht. Wir machen weiter mit meiner nächsten Station. Und da war ich im Kino Koki, im kommunalen Kino. Ganz süß, ganz klein. Ich weiß nicht, wie viele Sitze. Ich würde es mal schätzen, 50 Stühle, ja, ungefähr. Aber doch eine relativ große Leinwand, fand ich, für dieses kleine Kino. Und ganz sweet gemacht. Dort habe ich 4 Kurzfilme gesehen. Und der erste Film, die sind alle so zwischen 15 und 20 Minuten lang. Der erste Film heißt Theresa, Station B. Und worum es darin geht, das lese ich nun vor. Theresa, Station B. Ein Film von der Filmforum. 20 Minuten. Auf der Station B herrscht mal wieder Personalmangel. Krankenpflegerin Theresa versucht, ihren Aufgaben gerecht zu werden, doch eigentlich hat sie ganz andere Sorgen. Ihr Sohn hat sich verletzt und sie würde sich gerne um ihn kümmern. Ihr Ex-Mann springt ein, aber der hat seine eigene Agenda. Theresa ist hin und her gerissen zwischen ihren Verantwortungen. Da leidet ein Patient einen Herzstillstand. Ja, was macht dieser Kurzfilm mit einem? Er löst mal wieder ein Gefühl aus von Stress, Unverständnis, von Überforderung, von gesellschaftlichen Themen, weil es geht nämlich genau darum zu zeigen, okay, der Alltag als KrankenpflegerIn sieht manchmal genauso aus. Die FilmemacherInnen waren auch vor Ort im Kino, es war sehr cool, bei allen 4 Filmen waren sie da und die haben dann nochmal erzählt, okay, wie kamen sie auf die Idee, beziehungsweise eben, wie konnten sie es nachvollziehen? Und sie haben tatsächlich verschiedene Dokus in verschiedenen Krankenhäusern gedreht. Und dieser Kurzfilm wurde auch in ein extra, also in ein Krankenhaus gedreht, was sehr cool ist, weil es eben genau das richtige Bild vermittelt. Und haben sich da eben inspirieren lassen, beziehungsweise eben zeigen lassen, okay, wie ist denn der Ablauf auf so einer Station? Wie ist der Umgang mit den Patienten? Wie ist das PflegerInnen-Dasein? Und ich finde, die haben es wirklich sehr gut rübergebracht, dass man, was man jetzt so kennt, wenn man vielleicht selber mal auf einer Station ist, als Patientin. Und ich finde, die Theresa wurde auch richtig gut gespielt, weil die hat so dieses, es war nicht immer dieses Hektik und jeden Tag ist krass was los natürlich, also jetzt wurde es natürlich ein bisschen auch interessant dargestellt, aber sie hat eine ganz ruhige Art, also da war so die alltäglichen Probleme, würde ich mal sagen, dass ein Tag viel zu lang ist, dass du nicht spontan einfach mal, wenn dein Kind dich anruft, ja, aber ich habe jetzt hier irgendwie, mir ist schlecht, muss von der Schule abgeholt werden, ja, aber ich kann nicht weg von der Station. Hier ist Personalmangel. Wenn ich hier weggehe, gibt es keine KrankenpflegerInnen mehr auf der Station. Das funktioniert nicht. Und dann ruft sie ihren Ex-Mann eben an, versucht das zu erklären und er ist natürlich auch sauer, weil er denkt, ah, aber jetzt ich bin ganz woanders, ich muss jetzt hin, natürlich, machen wir uns nichts vor, 2 Leute sind auch für Kinder verantwortlich, deswegen ist auch gut, dass er es dann macht, aber einfach diese Unflexibilität als zu anderen Jobs, wenn du einen Bürojob hast oder so, das kann mal liegen bleiben, aber da eben nicht, das funktioniert nicht. Und dann aber einfach mit den ganzen Kleinigkeiten da umzugehen, weil die eine war zum Beispiel, dann wurde eine Szene gezeigt, da war ein Sohn, der hat auf seinen Vater gewartet, bestimmt waren die geschieden, die Eltern, aber der Vater kam dann nicht, dann irgendwie die eine Tochter wollte kommen, da wollten sie immer noch Kuchen essen, dann muss die KrankenpflegerIn noch einen Kuchen besorgen, dann gab es aber diesen Herzstillstand und sie war dann auch daneben, hat versucht eben zu helfen, dann kam direkt der Rettungssanitäter, Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht und ist ein sehr gut filmischer Darstellung, finde ich zumindest, wie es da eben so ablaufen kann und am Ende wird sie auch nochmal gefragt, okay, oder das Kind ruft dann an, ja, wieder alles gut und wird gefragt, wie es eben auf Station ist und Theresa sagt dann, ja, so wie immer, alles so wie immer, also der normale Wahnsinn, es passiert immer irgendwas und ich sag mal, Einfachheit gibt es so nicht, deswegen fand ich es mal wieder sehr, sehr schön und auch sehr gut, dass es immer zu solchen Themen Filme gibt und ich finde generell, diese ganzen Independent-Kleinproduktionen haben immer viel, viel mehr Inhalt als irgendwie so großes Halloween. Perfekt, ich bin noch ein bisschen hinterher. Hollywood-Blockbuster-Filme, die ja meistens einfach Unterhaltung sind, aber da werden Millionen, Milliarden reingespielt und für ausgegeben. Aber solche Filme müssen immer so von der Filmförderung auch unterstützt werden, was eine tolle Sache ist. aber halt viel, viel kleineres Budget und aber eigentlich so eine wichtige Message, aber deswegen ist das immer ein bisschen schade anzusehen, dass sie halt eben nur so klein sind, aber eben auch total schön, dass sich Leute darum kümmern und Leute das Herzblut da reinstecken und solche Filme zu produzieren. Deswegen, ich kann Theresa Station B sehr empfehlen. Generell muss ich sagen, die nächsten drei Filme, die kann ich auch noch alle sehr weiterempfehlen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man diese kleinen Kurzfilme irgendwo sehen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo streamen kann, kaufen kann. Ich habe leider keine Ahnung. Googelt das einfach mal. Vielleicht laufen die auch mal in eurer Stadt. Oder vielleicht laufen die eben nur auf so Filmfesten. Ich weiß es leider nicht. Wenn ihr die Möglichkeit irgendwie habt, schaut euch den mal an. 20 Minuten ist nicht viel. Und kann man wirklich wirklich sehr empfehlen. Und nun ein kleiner Nachtrag von mir. Jetzt kommen ja jetzt noch eigentlich, habe ich eben angekündigt, noch drei weitere Kurzfilme. Ich habe mich aber dazu entschieden, die aufzuteilen. Und zwar wird es jetzt, wer die Folge hört, am Montag die Folge rauskommen. Oder ist rausgekommen jetzt am Montag. Ich werde die, ich werde aber die Nordische Filmtage in zwei Folgen unterteilen. Die nächste Folge kommt am Sonntag raus, wenn ich das jetzt Ja, perfekt, Mike, es ist auch schon die 9. Stunde für mich. Donnerstag, also Montag die erste Folge, die hört ihr ja jetzt schon. Donnerstag, den, lasst mich noch kurz nachgucken, Donnerstag, den 13. November kommt dann die zweite Folge raus, weil ich dachte so, ich will nicht eine große Folge haben. Ich finde es irgendwie schöner, wenn man so ungefähr ein Stündchen für jede Folge hat. Finde ich irgendwie angenehmer. Dann ist es nicht so ein großer Berg, den man vor sich hat, sondern eben was Kleineres auch ein bisschen. Und genau, deswegen machen wir jetzt hier einen richtig schönen kleinen Cut. Ich werde auch nochmal gleich eine Anmoderation machen, weil jetzt kommen ja noch drei andere große Filme und morgen, also ich nehme das ja hier am 8.11. aus und morgen bin ich ja nochmal unterwegs bei den Nordischen Filmtagen, da schaue ich mir nochmal 8 weitere Kurzfilme an. Und das gibt doch so viel Potenzial für eine weitere Folge, worum man noch erzählen kann, dass dann, ich schätze ich mal, auch wieder ungefähr so eine Stunde sein wird. Deswegen würde ich erstmal an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt. Vielen Dank nochmal in Nordische Filmtage, dass ihr da so was Schönes auf die Beine stellt. Und ich freue mich auf morgen die Filme zu sehen. Gleich werde ich noch, ich werde gleich noch das aufnehmen für Donnerstag schon mal. Aber damit ihr Bescheid wisst, jetzt gibt's einen kleinen Cut. Und wenn ihr es Montag hört, dann freut euch auf Donnerstag, denn da geht es weiter. Und liebe Leute, vergesst doch bitte nicht, euer Pflaster abzuziehen, wenn es wieder heißt, am Donnerstag Papierschnitt. Bis dann.